Inforadio Podcast.
Taugen politische Utopien für ein besseres Leben? Das klingt wie die philosophische Preisfrage einer Akademie. Und deshalb sind wir auch in einer Akademie beim Salon Sophie Charlotte in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Der 300. Todestag von Gottfried Wilhelm Leibniz. Der Anlass über seine provokante Formulierung von der besten aller möglichen Welten nachzudenken. Und um die Magie der runden Zahl zusätzlich aufzuladen, drängt sich in unsere Runde ein weiterer Jubilar. Vor 500 Jahren erschien ein Klassiker des politischen Denkens, Utopia von Thomas Morus, die konkrete Beschreibung einer idealen Gesellschaft. Wirkmächtig ist dieser Nichtort, der auch ein guter Ort sein soll, diese Utopie für Jahrhunderte geworden. Immer wieder haben Denker an Modellen für beste Staaten und Gesellschaften gearbeitet und an Strategien, dorthin zu kommen. Die Praxis weiß auch um den Preis, um die vielen Opfer. Und heute leben wir in nachutopischen Zeiten voller Verunsicherung, in denen wir uns durch domestizierende Verfahren gerade mal über das jeweils Bessere und Schlechtere austauschen? Fehlen uns die großen Entwürfe oder spitzen sie unter der Bettdecke auch aktueller Debatten immer wieder hervor? Taugen politische Utopien für ein besseres Leben? Das ist so eine Frage, da wollen wir keine abschließende Antwort haben, aber einen lebhaften Austausch. Und dafür sitzen hier der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, Stefan Steinlein. Robert Neudeck, Mitbegründer der Hilfsorganisation Kap an Amur, Ehrenvorsitzender von Grünhelme e.V. Und Herfried Münkler, Inhaber des Lehrstuhls für Theorie der Politik an der Humboldt-Universität. Utopien, Entwürfe, Konzepte, was geht Ihnen zuerst durch den Kopf, wenn Sie nach politischen Utopien heute gefragt werden, Stefan Steinlein?
Also vielleicht kann ich ein Wort dazu sagen, zu diesem berühmten Spruch von Leibniz, leben wir in der besten aller möglichen Welten. Ich weiß nicht, ob wir in der besten aller möglichen Welten leben. Das würde ich auch den Theologen überlassen, das zu beantworten. Ich habe selber mal Theologie studiert, bin es aber nicht mehr. Ich würde aber sagen, wir leben in der einzigen Welt, die wir haben. Und wir müssen dafür sorgen, dass es eine bessere Welt wird. Und dafür arbeiten wir und dazu brauchen wir auch Utopien. Utopien in dem Sinne, dass es Vorstellungen sind, die in die Zukunft reichen, die uns also nicht nur für morgen und übermorgen Orientierung geben, sondern über den Tag hinaus. Und die brauchen wir in der Tat und die gibt es auch.
Wie ist das, Robert Neudeck, mit den politischen Utopien heute?
Ja, die brauchen wir noch dringender als je. Weil Sie haben ja eben schon in der Moderation gesagt, wir sind in einem postutopischen Zeitalter, was eine Formel ist, die man bezweifeln kann. Weil wir brauchen Utopien. Ich habe noch die Welt erlebt, 20 Jahre oder länger, in der ich die Welt geteilt gesehen habe zwischen einer großen Utopie, die sich furchtbar degradiert hat und deshumanisiert hat, nämlich den Sozialismus. Das war eine für Hunderte von Millionen junger Menschen in Afrika und Asien und Lateinamerika eine unglaubliche Utopie. Diese Utopie ist uns erstmal abhanden gekommen und wir haben gar keine dagegen gesetzt. Die Wohlfahrt eines Staates, das Bonum Commune ist sicher eine ganz, ganz große Leistung, nach der wir streben sollen. Aber das alleine erfüllt nicht das Herz eines Menschen. Und deshalb denke ich, Utopien sind erstmal, um den bösen Satz von Helmut Schmidt abzuwenden, sind nicht das, wobei man zum Arzt gehen muss, sondern die brauchen wir. Die brauchen wir ganz dringlich.
Der Satz stammt ja ursprünglich von Max Weber und lautet, wer Visionen sucht, der gehe ins Lichtspiel, also ins frühe Kino. Herfried Münkler, wenn wir Utopien brauchen, nach all den vielen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, kann denn die Theorie Utopien noch leisten oder müssen wir das Utopische irgendwo aufheben in etwas anderem?
Also ich bin zunächst einmal auch ein bisschen skeptischer als meine beiden Kollegen hier oben, was die Leistungsfähigkeit und das Erfordernis von Utopien anbetrifft. Denn erstens haben wir keine und zweitens ist die Spur der Verwüstung, die sie hinter sich gezogen haben, jedenfalls dann, wenn Utopien sehr ernst genommen werden und man nicht spielerisch mit ihnen umgeht, eigentlich eine in der Regel ziemlich blutige Spur. Das 20. Jahrhundert beginnt eigentlich damit, dass an die Stelle von Utopien Dystopien oder Anti-Utopien gesetzt werden, indem im Prinzip genau das ausgeschrieben wird, was Thomas Morus in seiner Utopie entworfen hat. Nur man betrachtet die Dinge nicht mehr von oben als Ordnung, sondern der Beschreiber der Verhältnisse steckt in den Verhältnissen selber drin. Er erleidet sie und erlebt sie. Und egal, ob das Samyatin Svir oder Orwell 1984 oder Huxleys Brave New World sind, um sozusagen die drei bekanntesten Anti-Utopien des 20. Jahrhunderts zu nennen, es wird einem nicht wirklich warm ums Herz, nicht? Wenn man sozusagen in den Utopien lebt. Vermutlich ist das auch ganz vielen, die in dem Projekt der Verwirklichung einer Utopie gelebt haben, nicht besonders warm ums Herz geworden. Insofern würde ich diese Frage, ob wir Utopien brauchen und was die Utopie leisten kann heute, dahingehend ein bisschen modifizieren. Ja, wenn es Utopien, sozusagen wie die Amerikaner das nennen, im Sinne von thin, also dünne Utopien sind, die so ein bisschen was an die Wand malen, aber nicht ausformulieren, nicht? Sondern eher so eine nicht ausgemalte Zielprojektion. Das ist okay. Das lässt Spielräume für die praktische Politik, nicht? Aber auch in Reaktion auf Probleme, die auftreten. Aber wenn es eine Utopie ist, die sehr genau bestimmt ist, dann ist das meistens ein Verhängnis. Nachdem Max Weber im Spiel war, muss jetzt Kant ins Spiel, um den zu zitieren, nicht? Wenn das krumme Holz, woraus der Mensch gemacht ist, gerade geschnitzt werden soll. Und das ist ja dann in vieler Hinsicht das Utopieprojekt. Dann tut das vielen Menschen sehr weh.
Aber ich frage dann nochmal, was suchen wir als Orientierung, Stefan Steinlein, was nicht der Alltag der Roadmaps oder der Konzepte für die nächsten 5, die nächsten 10 Jahre liefern kann, weshalb wir so ein Bedürfnis haben, doch nochmal durch die historischen Utopien, die großen literarischen durchzugehen, aber auch zu fragen, gibt es neue?
Wir leben ja in einer Welt, die geprägt ist von zunehmender Diversität, von Kulturen und Staaten, Kulturräumen, die für sich beanspruchen, dass ihr Wert anerkannt wird, dass ihr Gestaltungsanspruch anerkannt wird, und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Europa ist nicht mehr der nette Mittelpunkt der Welt, sondern es gibt ganz andere Kulturräume, die mit uns konkurrieren, die mit uns aber auch in Kommunikation eintreten wollen. Ich glaube, die große Kunst ist heute, das Gleichgewicht zu finden zwischen auf der einen Seite dieser Diversität und der Einheit der Welt. Wir leben in der einen Welt und gleichzeitig ist diese eine Welt geprägt von einer großen Diversität. Und mit diesen Differenzen müssen wir umgehen. Und ich habe jetzt noch mal reingeguckt in die Leibniz'schen Schriften. Und da ist mir aufgefallen, er hat sich zu seiner Zeit schon auseinandergesetzt mit der chinesischen Kultur. Das war damals revolutionär. Er ist in einen Briefwechsel eingetreten mit Jesuiten, die in China sich mit der chinesischen Kultur intensiv auseinandergesetzt haben und hat gesagt, wir müssen im Grunde voneinander lernen. Und das ist für mich die große Vision, die ich zumindest habe, dass wir eintreten in eine Welt, wo wir voneinander lernen können, von den anderen Kulturen in einen Austausch treten. Das wäre eine Vision. Das ist keine Utopie im klassischen Sinn, das ist nicht Utopia. Aber es ist das, was Hölderlin mal genannt hat, das Gespräch, was wir sind, in dem wir lernen voneinander und hören aufeinander. Das wäre jedenfalls meine Vision der Welt von morgen.
Das würde aber auch bedeuten, dass wir den Begriff ein besseres Leben in unserem Titel dann auch gleich wieder sehr vielfältig aufsplitten, weil die Frage, wer spricht und sagt, es ist ein besseres Leben für uns, für die anderen? Wie verständigen wir uns darüber? Brauchen wir darüber da nun wieder, sagen wir mal, feste Formeln? Brauchen wir ein Dach einer gemeinsamen Organisation? Brauchen wir vielleicht auch nur Regeln des Gespräches? Das wäre im Grunde genommen selber auch schon fast ein Thema für ein utopisches Element. Wie ist das, Rupert Neudeck, mit der einen Welt und der Vielfalt der Sichtweisen auf die Welt? Sie erleben das ja, wenn Sie unterwegs sind in Krisengebieten, dass das nicht einfach so ein gemütliches Gespräch ist, wie wir das hier in der Akademie führen.
Ja, wir brauchen dieses Dach, von dem Sie gesprochen haben, noch dringlicher in diesen Tagen, weil wir alle erleben, dass in der Politik, in der internationalen Politik, die UNO zu einer Schrumpfform gesunken ist, herabgewürdigt ist, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass das mal eine Utopie der Menschheit war, die mit dem Völkerbund begonnen hat. Er scheiterte dann aus Gründen, die wir jetzt nicht bereden müssen. Aber die UNO hat bei all dem, was wir gegenwärtig erleben, was wir über die Nachrichten, gar überhaupt keine Rolle, außer einer diplomatisch-protokollarischen. Und ich meine, das sind Aufgaben, die sich auch uns national stellen. Mein Schlüsselerlebnis, an dem ich nicht vorbeikomme, ist der Völkermord Ruanda. Der Völkermord Ruanda ist der Bruch mit einigen hehren globalen Versprechungen, die die Menschheit sich selbst nach 1945 gegeben hat. Die Völkermordkonvention wurde nicht angewandt, ausdrücklich nicht. Wir als diejenigen, wo wir immer meinen, Herr Steiner, das haben Sie eben auch gemeint, dass wir immer meinen, wir sind die Weltmeister in allem. Manche meinen sogar, nur wir können die Menschenrechte verstehen, die universalen. Die anderen sind dazu gar nicht in der Lage. Also so weit geht das ja im Unterbewusstsein manchmal. Ja, das ist natürlich ganz anders, wenn Sie das in der Realität erleben. Der Völkermord in Ruanda begann am 6. April 1994. Am 10. April 1994 wurde der Flughafen von Kigali von der französischen Luftwaffe eingenommen. Nicht, um den Völkermord zu beenden, sondern um die 1120 Menschen mit der richtigen Hautfarbe, mit der wertvollen Hautfarbe und mit dem richtigen Pass herauszuholen. Und danach wurde der Flughafen wieder freigegeben und dann hat man die Ruander sich bis zu 1 Million Menschen erschlagen lassen. Daraus haben wir aber keinen großen Vorwurf uns gegenüber gemacht bisher. Und das muss aber so sein. Wenn wir weiter überall universal Menschenrechte einfordern wollen, dann müssen wir das auch ganz konkret beweisen, dass wir das so meinen, dass es nicht nur bei Menschenrechten erstmal immer um die wertvolleren Menschen geht, die wir sind. Das ist ein Lernprozess, den ich auch gegenüber mir meine. Nicht, dass ich meine, ich sage das so pharisäisch daher. Ja?
Aber Herr Fried Münkler, das würde doch heißen, wir brauchen uns gar nicht um große neue Utopien zu kümmern. Es reicht manchmal nur, uns an die eigenen Grundlagen zu erinnern und zu versuchen, das, was wir uns und anderen versprechen, erst einmal einzulösen.
Also genau in dem Sinn, glaube ich, habe ich eben Rupert Neudeck ja verstanden, nicht, dass wir die beste der möglichen Welten sind. Jedenfalls, wenn wir das, was wir uns als Normen gegeben haben, in der Lage sind, auch in politische Realität hineinzubringen, nicht? Also, dass wir nicht permanent unterhalb unseres eigenen Normgefüges bleiben. Wenn das Utopie ist, dann bin ich damit einverstanden. Das ist in mancher Hinsicht eigentlich nur sozusagen ein technisches Implementierungsproblem, nicht? Wie setzt man das durch? Wovon man eigentlich weiß, dass es richtig wäre, wofür man aber vielleicht Verbündete braucht oder jedenfalls keine Gegenspieler und derlei mehr. Das ist aber im weiteren Sinn eigentlich jetzt sozusagen aus meiner Perspektive als jemand, der die politische Theorie an der HU zu pflegen hat, keine Utopie, sondern eine Utopie allenfalls in Anführungszeichen, in dem Sinne, okay, wir brauchen eine gewisse Orientierung, ein Leitbild, auf das wir uns hinbewegen wollen und an dem wir uns orientieren. Und ich würde gerne nochmal zurückkommen darauf, dass die Zeit der wirklich ganz großen Utopien Ende des 19. Jahrhunderts zu Ende gegangen ist. Also am Anfang hat man gewissermaßen dieses noch nicht oder nirgendwo in den Raum hineingedacht. Dann war die ganze Welt erforscht, zuletzt auch noch die Südsee. Dann hat man es in die Zeit hineingedacht, also Zeitutopien. Und als klar war, dass das Anstrengungen sind, die im Prinzip darauf hinauslaufen, einen neuen Menschen, also einen neuen Himmel und eine neue Erde, würde ich meinen, Respekt vor dem Theologen neben mir sagen, zu schaffen, da ist im Prinzip klar geworden, da lassen wir dann doch besser die Finger davon, nicht? Und das sozialistische Projekt, könnte man ja sagen, ist schon in den 20er Jahren gescheitert, als die in der Sowjetunion merken, das wird so nichts mit der Schaffung eines neuen Menschen, nicht? Also Trotzki, der davon erzählt, nicht? Jeder einfache Sowjetbürger wird so intelligent sein wie Goethe, Beethoven und derlei mehr, jedenfalls von der Kreativität. Und darüber werden sich ganz neue Gipfel erheben. Na gut, da stellen sie Ende der 20er Jahre fest, da kommen sie dann doch nicht hin. Und sozusagen der Stalinismus ist letzten Endes dann der Versuch, diese Lücke zwischen beiden, zwischen dem Versprechen und dem Ausbleiben der Verwirklichung des Versprechens aufzulösen. Also von daher bin ich da eigentlich immer, ich will nicht sagen in heilloser Flucht, aber doch auch einer beobachtenden Distanz gegenüber diesen Utopien. Und was wir im 20. Jahrhundert wirklich an Utopien beobachtet haben, sind kleine Lebensentwürfe, nicht? Sozusagen das Zusammenleben von relativ kleinen, überschaubaren Gemeinschaften. Ich würde dann aber meinen, die Utopie hat sich aus der Politik dann zurückgezogen.
Also Erich Kästner, die große Freiheit ist es nicht geworden, die kleine vielleicht.
Sehr schön.
Darüber sprechen wir gleich weiter. Wir sind dann wieder zurück in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Taugen politische Utopien für ein besseres Leben? Mit mir diskutieren darüber Rupert Neudeck, Herfried Münkler und Stefan Steinlein. Das Schöne an so einem Titel ist ja, man kann sich einfach abarbeiten. Wir haben uns schon abgearbeitet an dem Begriff Utopie, an dem Begriff, was ist eigentlich besseres Leben und für wen? Ich will dann gerne noch mal fragen, was wir eigentlich mit dem Tätigkeitswort taugen in diesem Titel meinen. Aber Stefan Steinlein hat zu der Frage der Implementierung von großen Ideen in dem kleinen Alltag und die Frage, ob eigentlich heute Utopien überhaupt noch möglich, noch sinnvoll sind, nach den Erfahrungen den Finger gehoben. Deshalb darf er jetzt.
Natürlich, glaube ich, sollten wir uns nicht streiten darüber, ob der Begriff der Utopie, die Vision von einem neuen Himmel und einer neuen Erde und einem neuen Menschen heute noch tragfähig ist. Ist es sicher nicht. Aber ich habe vorhin auch nicht umsonst gesprochen von langfristigen Orientierungen. Und die brauchen wir, glaube ich, schon. Ich glaube auch, lieber Rupert Neudeck, Sie haben gesagt, die VN, die Vereinten Nationen waren eine solche Utopie, aber heute sind sie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Und ich würde doch gerne einen Kontrapunkt setzen zu unserer Krisenwahrnehmung. Wir sagen, die Welt ist aus den Fugen. Und wenn man sich etwas genauer mit den längerfristigen Entwicklungen beschäftigt, dann sieht man, dass es gar nicht so ist. Gerade dieses vergangene Jahr, in dem wir so viel Terror erlebt haben, Schreckliches erlebt haben, den Bürgerkrieg in Syrien, war gleichzeitig geprägt auch von großen Durchbrüchen auf der internationalen Agenda. Es war alles andere als selbstverständlich, dass es gelingt, ein weltweit verbindliches, jedenfalls verbindlicheres Klimaabkommen zu schließen, COP21 Paris. Es war alles andere als selbstverständlich, dass die Staatengemeinschaft sich einigen kann auf langfristige Entwicklungsziele. Das sind sehr positive Entwicklungen. Das sind Durchbrüche auf der internationalen Agenda, die jedenfalls am Anfang des Jahres so nicht zu erwarten waren. Und ich glaube schon, dass die Vision der Weltgemeinschaft, die gemeinsam versucht, für eine bessere Welt zu arbeiten und die sagt, die Probleme, die wir haben, sind gemeinsame Probleme, die wir nur gemeinsam lösen können. Diese Vision ist immer noch eine ganz entscheidende Orientierung und sie greift weiter um sich. Sie, glaube ich, ergreift immer mehr auch Staaten, die einfach einsehen, dass sie selber nicht mehr in der Lage sind, als Nationalstaaten mit den Problemen, die sie haben, allein fertig zu werden.
Und mich würde dann natürlich interessieren, Stefan Steinlein, was ist da der aktive Plusposten der politischen Arbeit, zum Beispiel der Bundesregierung? Was ist der aktive Posten der Zivilgesellschaft? Was ist es, was die Wissenschaft dazu beitragen kann, dass die Welt, die wir als Journalisten natürlich immer grau in grau sehen oder vielmehr skandalisieren können, am Ende eines Jahres möglicherweise doch nicht gefährdeter ist als am Beginn des Jahres?
Ich glaube, wir brauchen einander. Es braucht die NGOs, es braucht NGOs wie Greenpeace, die auch das öffentliche Bewusstsein wecken dafür, dass Klimaschutz eine Aufgabe ist, die alle angeht. Wir brauchen die Wissenschaftler, die auch Zweifler überzeugen. Wir brauchen Leute, die auch in die Zahlen einsteigen, die versuchen, Modelle durchzurechnen, um deutlich zu machen, dass das Ganze nicht nur eine Gefahr ist, die an den Horizont gemalt wird, sondern die eine reelle Gefahr ist. Und wir brauchen dann am Ende natürlich auch die Politik, die in geduldiger Arbeit versucht, Mehrheiten zu finden und das Ganze dann noch durchzusetzen. Insofern ein Zusammenwirken aller Kräfte, anders geht das nicht.
Rupert Neudeck, teilen Sie die Auffassung, dass von bestimmten Krisengebieten abgesehen die Welt sicherer, besser geworden ist in den letzten Jahren, aus der sozusagen Binnenperspektive auch des direkten Eingreifens, beispielsweise von den Grünhelmen?
Kann ich schwer antworten, weil ich auch für das eigene Unternehmen gefragt werde, aber ich möchte zwei Dinge nochmal und in Fortführung sagen. Ich denke, dass dieses unglaubliche Geschenk, dass wir in einem Rechtsstaat leben, in dem die Gesellschaft in der Lage ist, im Zweifelsfall Dinge zu tun, die die eigene Regierung nicht will. Darum beneiden uns Hunderte von Millionen junger Menschen auf der ganzen Welt, die das gar nicht für möglich halten. Wie oft bin ich gefragt worden, damals noch bei dem Schiff, ob wir denn unsere Regierung um Erlaubnis gebeten haben. Nein, wir haben unsere Regierung nicht um Erlaubnis gebeten. Das ist eine erfüllte Utopie, dass wir in den Staaten Europas und vielleicht auch in einigen Nordamerikas und vielleicht künftig auch anderer Kontinente, dass wir diese Entwicklung haben, dass Bevölkerungen, dass Gesellschaften aus eigener Kraft Dinge tun können, im Vertrauen darauf, dass der Rechtsstaat funktioniert. Das ist etwas ganz Großartiges. Das muss man immer wieder sagen, wie großartig das ist. Und das kann sich jeden Tag wieder neu wiederholen. Das Zweite ist, im Anschluss an das, was Professor Münkler gesagt hat, ich denke auch, dass wir, also ich erlebe mich so, dass ich denke, wir müssen von diesen großspurigen Utopien wegkommen. Das war vielleicht auch ein europäisches Erbteil. Also Entwicklungspolitik muss gleich ganz Afrika auf einem neuen Niveau stabilisieren oder was. Das ist natürlich alles Humbug, wie wir jetzt wissen. Das klappt so nicht. Aber bescheidener sein, auch bei dem Utopie, der wir ja nicht ganz ade oder adieu sagen wollen, dem Pazifismus. Da gibt es auch bescheidenere Nahziele, die erfüllbar sind. 1998 wurde in Ottawa im Beisein von 129 Staaten der Welt eine im Grunde das Ende der Existenz einer Waffe beschlossen. Und das ist etwas, das glaube ich, das sind die Ziele, die wir uns setzen müssen. Landminen. Ne? Und der damalige, ich kann das nie vergessen, die Rede von Expressy, dem kanadischen Außenminister, sagt, das ist der Beginn des Anfangs einer ganzen Waffengattung. Und wenn wir uns auf solche ganz klar konkreten Ziele, sowohl in der Gesellschaft, in der internationalen Gesellschaft, der Zivilgesellschaft, wie auch in den Staaten, die dazu zu gewinnen sind, wenn wir uns darauf konzentrieren, können Utopien vielleicht wieder eine neue Wertigkeit bekommen und können vielleicht uns aus dieser Skepsis, die wir alle haben, befreit werden.
Stefan Steiner.
Ja, wir diskutieren im Auswärtigen Amt natürlich viel über die Krise und überlegen, wie man mit den Krisen umgehen kann. Aber in diesen Diskussionen ist mir eines wichtig und das versuche ich auch mal wieder deutlich zu machen. Wir haben auch nur eine begrenzte Wahrnehmung der Realität. Wir haben auf der einen Seite natürlich die vielen Krisen um uns herum, die uns sehr viel nahe kommen, jetzt auch im Zusammenhang mit der Flüchtlingsproblematik. Aber wenn man sich die Zahlen, die langfristigen Zahlen mal anschaut, dann sind die eigentlich ganz positiv. Wir haben die Kindersterblichkeit von 1990 bis heute halbiert weltweit. Die Anzahl der Kinder, die keine Schulen besuchen, hat sich von 2000 auf 2015 auch halbiert. Wir haben die extreme Armut reduziert. 1990 waren noch 1,9 Milliarden Menschen, lebten noch in extremer Armut. Heute sind es noch 850 Millionen. Das sind einfach wirkliche Erfolge der internationalen Gemeinschaft, sind unsere gemeinsamen Erfolge. Und auch das muss man zur Kenntnis nehmen.
Hat das etwas damit zu tun, Herr Fried Münkler, dass das als auch große Ziele gedacht worden ist? Also ich erinnere mich an sozusagen Millenniumsvereinbarungen. Ich erinnere mich daran, dass gesagt wurde, wir müssen es schaffen bis zum Jahr X, dass der Hunger aus der Welt verschwindet. Also ein großes Ziel, oder hat es tatsächlich etwas mit der, jetzt nicht negativ formuliert, Schreibtischarbeit der vielen kleinen Menschen an ihrem Ort zu tun? Also die Frage, hilft da, um nochmal auf unser Thema zu kommen, eigentlich so etwas wie eine politische Utopie, auch wenn Sie als Politikwissenschaftler sagen würden, ich würde vielleicht den Begriff dafür nicht verwenden? Oder stört das möglicherweise, weil wir dann eben stolpern, weil wir immer nur an den Horizont gucken?
Naja gut, ich meine, wenn man schon gelegentlich zum Horizont guckt, dann ist das hilfreich für die Orientierung. Aber auf dem Weg sollte man natürlich schon schauen, wie viele Steine einem im Weg legen und sinnvollerweise darum herumgehen oder sich darüber hinweg bewegen. Also das würde ich jetzt sagen, das schließt einander nicht aus. Und eine rein inkrementalistische Politik, die also gewissermaßen ohne Ziel sozusagen vor sich hin arbeitet, die hat ja keine Vorstellung, wo sie ankommen will und kann auch eigentlich nicht beschreiben, worin sie erfolgreich gewesen ist und worin sie weniger erfolgreich gewesen ist. Nicht? Wie Sie das eben gesagt haben, das haben wir uns zum Ziel gesetzt und da sind wir also ein paar Schritte weitergekommen. Also man braucht Ziele, um beurteilen zu können, ob man weitergekommen ist, ob man näher gekommen ist und derlei mehr. Aber ich würde dann doch schon noch mal sagen, diese Ziele sind was grundsätzlich anderes als Utopie. Und gut, ich meine, Begriffe sind wie Münzen, nicht? Wenn sie durch viele Hände gegangen sind, sind sie abgegriffen und am Schluss ist kaum noch was übrig geblieben. Und in dem Sinne kann man natürlich sagen, okay, der Begriff der Utopie ist gewissermaßen verdünnt worden zu dem Ziel. Aber ich würde es doch gerne noch mal an dem Beispiel, das Herr Neudeck gerade gebracht hat, nicht? Der Frage, darf die Zivilgesellschaft Dinge machen, die die Politik nicht vorgegeben hat, der Staat nicht erlaubt hat? Das Rückprojizieren auf Thomas Morus. Bei Morus ging das nicht, nicht? Im Gegenteil. Die Verhältnisse in Utopia, wie er sie beschreibt, sind gegenüber der Realität in England, sozusagen deren Kontrast sie ja darstellen sollen, in einer Weise durchgeplant und durchorganisiert, dass genau diese Spielräume nicht sind. Eigentlich ist die Geschichte des utopischen Denkens gekennzeichnet durch einen Zuwachs an Planung zum Zwecke der Mehrung des Wohlstandes. Nicht? Das ist sozusagen die Idee, die die Autoren im Hinterkopf haben. Und das ist etwas, wo man sagen kann, Utopie geht auf Kosten von Freiheit, nicht? Oder auf die Kosten der Fähigkeit nachzusteuern. Oder auch zu sagen, na gut, also wir machen das und wir erwarten aber nicht von allen, dass sie das machen, weil wir vielleicht in höherem Maße motiviert sind oder bessere Humanressourcen haben, um dieses Projekt in Angriff zu nehmen. Oder weil es welche geben muss, die einfach mal anfangen, nicht? Also in der Geschichte von der Utopia ist das so, dass die am Anfang da zusammensitzen und kommen sie auf die Idee, könnten wir die Welt besser machen, wenn wir einen klugen Mann der Politik als Berater zur Seite stellen würden. Nicht? Dann Raphael Hüttlodeus, der dann später erzählen wird, dass er in Utopia war, sagt nein. Und das ist ein interessanter Punkt, warum er nein sagt. Denn er sagt, ja, wenn man sich auf die wirkliche Politik einlässt, dann gerät man sozusagen in das Gestrüpp des Kämpfens gegen Korrupte, gegen andere und so weiter und dann verliert man sich. Das ist, glaube ich, das Interessanteste für unsere Frage an Morus Überlegungen. Also wir brauchen sozusagen diese Ziele, um, wiewohl wir uns in das Gestrüpp hineinbegeben, sozusagen von kleinen Intrigen und Machtkämpfen und Auseinandersetzungen und die Amis haben diese Pläne und die Europäer andere und was weiß ich was, gleichwohl eine Zielvorstellung im Auge zu behalten. Das ist aber sehr stark abgespeckt, nicht? Das ist eigentlich eher das erste Buch von Utopia, wo es gar nicht um Utopia geht, sondern verhandelt wird, warum man Utopia bräuchte. Aber das, was dann kommt, das braucht man eigentlich nicht.
Wobei das Interessante ist, weil Sie sagen, es gibt einen Zuwachs an Planung in all diesen utopischen Texten. Wenn wir unsere heutigen komplexen modernen Gesellschaften anschauen, habe ich den Eindruck, es ist viel mehr geplant, es muss auch viel mehr verhandelt und geplant werden, als beispielsweise im 16., 17. Jahrhundert. Das heißt also, diesen Zuwachs an Planung haben wir ohnehin. Also die Frage ist, wächst mit der Planung dann auch die Freiheit? Das wäre ja ein...
Naja, ich würde sagen, es wächst vielleicht, wenn wir mal sagen, der Sozialstaat braucht ja eine relativ hohe Planungssicherheit, um all das, was er zu leisten hat, leisten zu können. Oder überhaupt der Vorsorgestaat braucht das. Und er muss die Gegenwart schon extrapolieren über 20, 30 Jahre in die Zukunft, um zu wissen, welche Ressourcen bereitgestellt werden sollen, etc., etc. Das ist in dem Sinne Planung und damit wächst Sicherheit, nicht? Aber die schränkt natürlich auch Freiheit ein. Also eigentlich müssen wir uns gegen den Zuwachs von Planungen zwecks der Generierung von sozialer Sicherheit und allem Möglichen, was damit zusammenhängt, eigentlich immer wieder Freiheitsspielräume erkämpfen. Und die Gesellschaft, die Sie ja, naja, eigentlich fast als die beste aller möglichen Gesellschaften beschrieben haben, um den Ollen Leibniz hier ins Spiel zu bringen, ist eine, die das möglich macht, die das zulässt, nicht? Und die gerade nicht sagt, wie in der morusschen Utopie oder bei Cabet oder wen auch immer man da anziehen will, das geht aber nicht, dass die Kerle da auf eigene Faust und eigenes Gutdünken anfangen, Projekte zu entwerfen, nicht? Und bei Huxley und Orwell kann man ja beschreiben, nicht? Die fangen ihre eigenen Projekte an und dann schlägt der utopische Staat zu und vernichtet sie.
Es ist ja ganz interessant, dass viele der literarischen Utopien in der Vergangenheit immer eine Stadt gesehen haben mit einer Mauer drumherum und je nachdem ist das draußen dann die Freiheit oder aber die gefährliche Wildnis. Und dazu passt, dass Wolfram Eilenberger, der Chefredakteur des Philosophiemagazins, gerade für seine Generation der Mit-40er formuliert hat: Wir sind am Ende der zentralen Lebenslüge einer ganzen Generation von Europäern angelangt. Wir hegten die Illusion eines Kerneuropas als mauerloser Paradiesgarten in einer Welt des Elends. Das war sozusagen die andere Variante von Utopie, mit der wir jetzt sozusagen neu konfrontiert sind. Ich würde gerne, Stefan Steinlein, weil wir über die Freiheiten und die Planung gesprochen haben, gerne mal wissen, wie sieht es eigentlich mit den realen Spielräumen etwa der Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland aus? Also wenn es darum geht zu sagen, gestalten, entwickeln, planen, wie viel Freiraum haben Sie, um zu sagen, wir machen dies oder wir machen jenes?
Wir sind natürlich Teil der Europäischen Union und sind gut beraten, uns auch immer im europäischen Geleitzug zu bewegen, auch in der Außenpolitik. Aber auf der anderen Seite sind unsere Gestaltungsmöglichkeiten doch enorm groß und sie sind gewachsen in den letzten Jahren. Und ich will es vielleicht mal erklären an dem Beispiel des Iran-Konfliktes. Wir haben ja über mehr als 10 Jahre an der Lösung dieses Konfliktes gearbeitet. Übrigens auch das einer der großen Erfolge, der diplomatischen Erfolge des letzten Jahres. Und es ist gelungen, durch diese geduldigen Verhandlungen, indem wir immer wieder uns bemüht haben, den Prozess nicht abreißen zu lassen, obwohl es immer wieder auch Partner gab, die USA, auch andere Partner, die gesagt haben, es hat keinen Zweck, mit dem Iran zu verhandeln. Es ist uns gelungen, gerade auch als Deutschen, über mehrere Legislaturperioden hinweg, diesen Prozess immer wieder auch neu anzustoßen und Hoffnung zu machen, dass es am Ende doch einen Erfolg geben kann. Und es ist tatsächlich gelungen. Und damit ist ein Krieg verhindert worden, denn früher oder später hätte dieser Konflikt zu einem Krieg geführt. Und es war allen Handelnden klar, dass das passieren würde. Und das war tatsächlich eine deutsche Idee, diese Verhandlungsgruppe einzusetzen, damals noch von Minister Fischer. Und wir haben tatsächlich da auch als treibende Kraft gewirkt, immer auch natürlich im engen Verbund mit unseren europäischen Partnern, mit Frankreich, mit Großbritannien und natürlich auch mit der Europäischen Union, mit der Hohen Beauftragten, die auch in der Schlussphase eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Aber natürlich war das auch ein Wirken der deutschen Außenpolitik. Dasselbe kann man sagen, ich will das jetzt gar nicht hier im Einzelnen darstellen, am Beispiel des Minsk-Prozesses. Auch da haben wir gehandelt mit den Franzosen gemeinsam, ich will nicht sagen stellvertretend, für die anderen Europäer, aber auf jeden Fall in ganz enger Abstimmung mit den Europäern, um in diesem Konflikt zu einer Lösung zu kommen, die wir noch nicht haben. Immerhin ist es gelungen, das Blutvergießen zu beenden an der Grenze, jedenfalls weitestgehend zu begrenzen. Und wir hoffen, dass es gelingt, mit diesem Prozess tatsächlich auch zu einer endgültigen Lösung des Konfliktes zu kommen.
Wir sprechen gleich weiter. Wir machen noch mal kurz aktuelle Nachrichtenschlagzeilen, Wetter und Verkehr. Aus dem Einstein-Saal der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, das Forum im Inforadio, fragen nach politischen Utopien und ob und wie wir mit ihnen die Welt verbessern können. Und wir haben schon gemerkt, das große Wort Utopie und die kleinen Lösungen hängen möglicherweise doch stärker miteinander zusammen. Bei uns ist Rupert Neudeck, Mitbegründer von Kap an Amur, Ehrenvorsitzender der Grünhelme e.V., Stefan Steinlein, Staatssekretär des Auswärtigen Amtes und Herfried Münkler, Politikwissenschaftler von der Humboldt-Universität. Rupert Neudeck, der aktuelle Vorsitzende der Grünhelme, Martin Mikert, ist gelernter Zimmermann. Ist Ihre Erfahrung, die wahren Motoren der Veränderung sind am Ende doch im weitesten Sinne Handwerker?
Ja, wenn Sie die Chirurgen da mit runtersetzen, ja. Nein, ich habe in dieser Arbeit immer wieder gelernt, dass es zwei Berufsgruppen gibt, die in einer geradezu privilegierten Weise immer in der Lage sind, sofort etwas Menschen, die in einer entsetzlichen Not sind, beizustehen, ihnen das zu geben, was sie brauchen, medizinische Hilfe, medizinische Unterstützung. Also und die Bauarbeiter sind natürlich ganz, ganz wichtig, weil man in den Ländern, die von furchtbaren Erdbebenkatastrophen belastet werden, wie Nepal jetzt jüngst wieder, wie vorher auch die Philippinen und so. Da können natürlich solche Bauhandwerker weil sie wissen, wie das geht, wie man ein Fundament macht, ein erdbebensicheres Fundament, wie man mit Steinmörtel und Ringanker, wie man so etwas macht. Da habe ich also vieles von meinen alten akademischen Vorurteilen abbauen können im Laufe meiner Zeit, die natürlich tief in mir...
Sie glaubten, die Akademiker können besser einen Nagel in die Wand stecken?
Ja, wir sind ja, ich meine, das, was wir zu den Europäern gesagt haben, gilt ja in der eigenen Gesellschaft auch ein bisschen sozial, in den Schichten, in den Hierarchien. Und natürlich ist es das Erstrebenswerteste eines deutschen Bürgers und einer deutschen Familie, einer deutschen Mutter und Vater, dass die Kinder auf eine Universität gehen. Und das begreife ich manchmal gar nicht, weil es gibt so unglaublich tolle Berufe, die das gar nicht erfordern. Also ich bin durch diesen Prozess, ich glaube, dass die Entwicklung dieser Bewegung, dass die ja auch eine Utopie war, nach 1945, aber dann noch verstärkt nach dem Biafra-Krieg, nachdem französische Ärzte rausgegangen sind aus der damaligen Formation des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes, was ja gezwungen ist, nicht zu reden über Menschenrechtsverletzungen, nicht zu schreien, keinen Aufstand zu machen. Und da ist diese Weltbewegung, das muss man wirklich sagen, entstanden, Ärzte ohne Grenzen, ohne die wir uns, glaube ich, die Versorgung von Menschen in Not gar nicht mehr vorstellen können. Und daraus sind ganz viele Hunderte, Tausende von anderen Organisationen geworden. Und deshalb, glaube ich, ist das vielleicht auch eine Antwort auf unsere schlummernde Frage, die wir immer so zwischen Skepsis und leise Hoffnung hin und her tragen. Ich glaube, es gibt mittlerweile, also mit Luther gesagt, es gibt eine gnädige Menschheit. Es gibt eine gnädige Menschheit, wenn irgendwo auf der Welt, das beim Tsunami haben wir das besonders klar erlebt, gerade in Europa, zweiter Weihnachtstag, unvergesslich, eine der größten Naturkatastrophen aller Zeiten, ist natürlich anders als zu Goethes Zeiten sofort bekannt. Und dann macht sich alles auf. Der Luftraum muss gesperrt werden, weil zu viele Flugzeuge da schon herumturnen. Also das finde ich, ist eine gute Botschaft, die wir trotzdem festhalten sollten, trotz der Skepsis, die wir, glaube ich, irgendwie alle ein bisschen teilen. Es gibt eine gnädige Menschheit, die in der Lage ist, sofort loszugehen und zu helfen.
Also wir können uns vielleicht eher rasch darüber einigen, was sozusagen schlechter ist, als das, was besser ist im Weltenverlauf. Also da hätte dann Schopenhauer als Gegenpol von Leibniz recht, der ja sagte, die Welt ist die schlechteste aller möglichen. Wenn sie ein wenig schlechter wäre, können sie gar nicht existieren. Und deshalb arbeiten wir ständig daran, dass sie nicht noch schlechter wird. Wir reden sehr viel von politischen Utopien, von politischen Entwürfen, Herfried Münkler, aber sind nicht andere inzwischen viel wirkmächtiger geworden, technische Utopien? Ich meine, da ist auch viel Unsinn geschrieben worden, dass wir alle mit Hubschraubern durch Berlin fliegen und alles Mögliche, aber diese internetgestützte Kommunikation und Ähnliches, das hat doch die Welt viel stärker verändert. Und wie wir bei bestimmten Demokratieprozessen, auch wenn sie wieder abflauen, gesehen haben, auch möglicherweise Impulse gegeben, die man als politischer Theoretiker erstmal nicht gesehen hat.
Na gut, also der politische Theoretiker sieht natürlich ganz viel und vor allen Dingen sieht er nicht nur das Politische. Und ich habe, glaube ich, vor 15 Jahren mal mir mit anderen darüber Gedanken gemacht, in welcher Weise eigentlich in einer so technischen Utopie wie Star Trek Elemente auch der veränderten Sozialordnung und der Lösung politischer Probleme und Konflikte drinstecken. Das ist ein nicht uninteressanter Punkt. Offenbar hat sich das Interesse der potenziellen Leserschaft verändert von der Sozialutopie, denn ich meine, natürlich gibt es in unserer Gesellschaft nach wie vor soziale Probleme, aber die sind nicht mehr so drängend. Im Hinblick auf das Unterhaltsame der Science Fiction oder der technischen Utopien, der Erschließung des Weltraums. Und dort treten uns dann gewissermaßen unsere Gegenwart hineingespiegelt in ferne Welten, heißt es, glaube ich, dort. gegenüber. Das ist ganz interessant, aber das ist natürlich eine detektivische Leseweise dieser Texte. Ich glaube auch, dass kaum eine dieser technischen oder Wissenschaftsutopien auskommt, ohne Annahmen zu machen über die Art des Lebens der Menschen. Nur, muss man auch festhalten, das Leben in einem Raumschiff ist gekennzeichnet durch eine ungeheuer hohe Disziplin und Diszipliniertheit, nicht? Und wenn Sie sich erinnern, wenn Sie das geguckt haben, nicht immer Sportschau, dann gibt es auch welche, die sind sozusagen ein bisschen spontaner, nicht? Und die Spontaneität ist schon eine Bedrohung dieser hochkomplexen Systeme. Da wird etwas antizipiert sozusagen von den Problemen unserer besten aller möglichen Welten, nämlich dass wir uns eigentlich permanent, jedenfalls wenn man ein bisschen Verantwortung hat, unter Kontrolle haben müssen, nicht? Und das ist anstrengend. Und ob wir das auf Dauer aushalten, das ist ja die Frage. Und da kommt dann sozusagen dieser Gegenentwurf ins Spiel von Günther Anders, der gesagt hat, nicht, also unsere technischen Fähigkeiten sind so unendlich groß geworden, aber unsere Empathie und unsere sinnliche Kontrollfähigkeit ist im Vergleich damit so gering, dass ein prometheisches Gefälle entstanden ist. Und genau die Verwirklichung der technischen Utopie wird dazu führen, dass Endzeit in Zeitenende überführt wird. Das hat er natürlich gesagt im Hinblick auf die nukleare Katastrophe, die nicht eingetreten ist, nicht? Also insofern gibt es da auch eine Hoffnung gewissermaßen gegen das, was hier beschrieben worden ist. Heißt aber hohe Disziplin und relativ wenig Freiheit zur Spontanität.
Es wäre natürlich die Frage, Stefan Steinlein, was in Ihrer Jugend in der DDR das Gegenstück zu Star Trek gewesen ist, was sicherlich als westliche technische Utopie gewesen ist. Er hat am Prenzlauer Berg gelebt, da musste man wahrscheinlich gar keinen Fernsehen gucken, um utopische Entwürfe.
Ich habe damals nicht im Prenzlauer Berg gewohnt, sondern ich habe in Nauen gewohnt. Das war aber auch in Sichtweite des Fernsehturms in Wannsee. Also ich habe Star Trek geguckt.
Aber ich frag doch mal nach. Also es geht ja immer auch um die Frage, das Utopische oder also eine utopische Haltung als eine Ressource, die wir aufrufen wollen vielleicht, um sie dann zu erden. Das heißt ja auch, es müssen auch Bedingungen gegeben sein, dass junge Menschen zum Beispiel sagen, eine andere Welt als die, die ich sehe, ist möglich. Und ich mache mir darüber Gedanken. Also es müssen ja auch Bedingungen geschaffen sein, so wie Rupert Neudeck vorhin sagte, dass ich meiner Regierung widersprechen kann. Welche Bedingungen müssen wir heute schaffen, beispielsweise bei einer jungen, bei einer technikaffinen Generation, um sozusagen auch zu locken, dass die ins Offene oder ins Gefährdete oder in eine andere Vorstellung von Welt hineingehen?
Ich weiß gar nicht, ob wir da so viel locken müssen. Ich habe schon den Eindruck, dass die jungen Leute durchaus träumen von einer besseren Welt, von einer Welt ohne Krieg, von einer Welt ohne Hunger, von einer Welt, in der Kinder nicht sterben müssen. Das ist, glaube ich, völlig selbstverständlich. Das ist in den Köpfen. Und ich glaube, auch viele Menschen sind bereit, sich zu engagieren. Wir merken es, wie viele Menschen sich interessieren für Außenpolitik, wie viele Menschen bereit sind, ins Ausland zu gehen, um dort freiwillige Dienste zu leisten. Ich glaube nicht, dass wir uns Sorgen machen müssen um unsere junge Generation. Das ist übrigens immer ein Zug aller Generationen, dass man sich immer Sorgen macht über die nächste Generation. Also ich habe 4 Kinder, ich mache mir überhaupt keine Sorgen.
Wie ist das, Rupert Neudeck? Sie strahlen persönlich einen Optimismus aus, auch angesichts all der Erfahrungen, die Sie gemacht haben, jüngst in Syrien, in Afghanistan. Sie haben von Ruanda gesprochen. Wie ist Ihr Optimismus, dass wir vielleicht doch ein besseres Leben erreichen können, transportierbar? Und wie ist es mit den Jungen, die mit Ihnen zusammenarbeiten?
Ja, ich bin natürlich dadurch, dass ich diese Arbeit tun durfte, immer wieder geheilt worden von der Wehleidigkeit, die uns hier ergreifen kann in Mitteleuropa. Das ist eine furchtbare Sache, wenn man manchmal zurückkommt und hier erlebt, was das Probleme sind, dann denkt man sich, mein Gott im Himmel, a refugee would like to have your problems, ne? So ungefähr. Also deshalb kann man eigentlich allen jungen Menschen nur empfehlen, einmal im Leben dieses Abenteuer des Risikos einzugehen. Das halte ich für unglaublich wichtig. Nicht in diese in diese Karrieren der Tarifordnungen des öffentlichen Dienstes und so. Das kommt danach auch noch schnell. Aber
man kann auch im öffentlichen Dienst sein und trotzdem risikobereit.
Ja, das sage ich dann gleich nochmal. Nein, das meine ich ja nicht. Ich hoffe, das ist richtig verstanden. Ich meine das nicht im Sinne von Ausschließlichkeit und so, sondern wir brauchen, das sind zwei Säulen dieser Gesellschaft. Der Staat, auf dem ich mich verlassen kann, und die Gesellschaft, die zu mehr manchmal in der Lage ist, als der Staat es leisten kann. So meine ich das. Aber diese Freude, die man haben kann, wenn man einmal rausspringt aus dieser Welt, und das ist ein Rausspringen, wenn man das jungen Menschen ermöglicht und die schaffen das, das ist für die meisten derer, die ich mit denen ich das zusammen gemacht habe und die ich, an deren Seite ich gewesen bin, ein Lebenserlebnis, das sie nie vergessen. Das sie nie vergessen. Weil sie einmal in einer Situation waren, die man abstrakt gar nicht richtig begreifen kann. Dass bestimmte Dinge, wie zum Beispiel der Hunger, was wir eben besprochen haben, nicht, dass es mir immer noch Hunderte von Millionen Menschen Mütter gibt, die nicht wissen am Abend, was sie am nächsten Morgen ihren Kindern vorsetzen können an Essen. Das ist einfach, das muss man mal erlebt haben, sonst ist das keine Realität. Also das wünschte ich mir, dass junge Menschen dieses Risiko erleben und dass sie auch erleben, und da bin ich ein bisschen, also ich erlebe unsere Gesellschaft natürlich auch kritisch, wie Sie wissen, und nicht nur optimistisch. Heute habe ich eine Stunde am Flughafen gesessen, weil der Flieger Verspätung hatte, und habe, glaube ich, 12-mal einen der irrsinnig blödsinnigsten Sätze, den die deutsche Lufthansa oder wer auch immer bestimmt hat, über mich herabträufeln hören, nämlich dieser Satz, ich übersetze den gleich anders, Security Advice, Sicherheitshinweis, bitte lassen Sie Ihren Nachbarn nicht unbeaufsichtigt. Das ist eine, wie man dazu kommen kann, wer darauf gekommen ist, wer die politische, weil das setzt sich ja irgendwann fest und das ist unsere Hasenscharte. Wir müssen wieder dazu kommen. Das ist vielleicht die größte Utopie, die wir uns leisten können, obwohl sie nicht konkret jetzt von mir ausgeformt werden kann. Wir müssen wieder dazu kommen, dass Freiheit vor Sicherheit ist. Freiheit vor Sicherheit und nicht Sicherheit, nicht Sicherheit vor Freiheit.
Ist das, frage ich zum Schluss, Stefan Steinlein und Herfried Münkler, ist das eine reale Utopie oder bedingen sich Freiheit und Sicherheit auf eine Weise, die wir nochmal, wofür wir nochmal ein ganzes Podium bräuchten?
Ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema für ein ganz neues Podium. Ich würde sagen, es gibt drei große Gefahren, mit denen wir konfrontiert sind. Das ist Zynismus, das ist Hochmut und das ist Mangel an Neugier. Und wenn es uns gelingt, dem Zynismus zu widerstehen, eben nicht mehr an große Ziele zu glauben und nur noch im Klein-Klein zu verharren. Wenn es uns gelingt, dem Hochmut zu widerstehen, der glaubt, dass wir alles besser wissen als alle anderen. Und wenn wir es dann noch auch schaffen, unsere Neugier zu erhalten für die Welt da draußen, ich glaube, dann wird die Welt besser.
Ja, ich habe mit Interesse gehört, wie Rupert Neudeck eigentlich eine Lanze für den Leibniz gebrochen hat. Und zwar in der Weise, dass er sagt, wenn wir diese relativ gute, vielleicht nicht die beste aller möglichen Welten, aber diese relativ gute Welt, in der wir leben, einmal für längere Zeit verlassen und uns andere Konstellationen anschauen, wenn wir uns in Risiken hineinbegeben, dann werden wir plötzlich den Wert dieser Gesellschaft ganz anders begreifen. Das ist eigentlich ein genuin anti-utopisches Argument, gefällt mir aber trotzdem sehr gut. Vielen Dank.
Das war unsere Runde zum Thema Taugen politische Utopien für ein besseres Leben mit dem Politikwissenschaftler Herfried Münkler, dem Staatssekretär des Auswärtigen Amtes Stefan Steinlein und dem Menschenrechtsaktivisten Rupert Neudeck. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können es nachhören als Podcast auf inforadio.de und bei Lisa von der Gerda-Henkel-Stiftung.